to help fill a space. Last in line, last cage at the rescue was a love no one could.
Any Cheney?
Lying there like a lost string of pearls was Daru.
Und jetzt erzähle ich dir die Geschichte von diesem Lied.
Ja.
Und zwar, Kenny Chesney heißt der Mann. Der ist ein Country-Sänger, ein sehr berühmter Country-Sänger, einer der erfolgreichsten Musiker Amerikas. Und der hatte immer einen Hund. Der ist jetzt gerade gestorben. Diesen Hund hat er bekommen, weil er in St. Louis im Tierheim war. Und da haben sie haben ihn gebeten, da hinzukommen. Und es ging um eine Spende und sowas alles. Und hat er gesagt, pass auf, wer sitzt in der letzten Box, ganz hinten? Da saß Daruba Girl, dieser Hund hier. Der saß da. Und den Hund hat er dann mitgenommen. Und der ist ihm so ans Herz gewachsen, das ist ein so tolles Mädchen gewesen und so. Und die war immer mit ihm dabei. Und irgendwann war er im Studio. Und da haben sie mal im Studio irgendwann einfach gesagt, komm, wir machen mal für den Hund, machen wir ein richtig schönes Lied. Wir haben ein schönes Lied gemacht und wie sie die Eichhörnchen jagt und dass sie den Rasenmäher nicht mag und sowas alles. Und ja, jetzt ist sie gestorben. Und dann haben sie dieses Lied haben sie nie veröffentlicht. Und jetzt ist sie gestorben. Und damit ihr Leben und ihr Tod noch einen Sinn hat, haben sie gesagt, wir bringen das Lied jetzt raus. Und alle Einkünfte von diesem Lied gehen an das Tierheim in St. Louis. Und deswegen möchte ich jeden bitten, doch bitte wenigstens dieses Lied Daruba Girl von Kenny Chesney noch anzuhören.
Das ist aber sehr, 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 sehr schön. Oder? Das ist eine schöne Geschichte. Ja. Ich muss dir sagen, wenn ich mit meinem Hund gehe, dann ich habe ja tatsächlich immer so Verlustängste. Ich glaube, das fängt dann im Alter so an, dass man versucht, manche Sachen so ein bisschen festzuhalten. Und ich denke, man genießt diesen lieben kleinen Hund, weil der so niedlich ist. Ja. Und so lieb ist und die Zeit geht so schnell vorbei, ruckzuck ist man das los. Wir haben ja auch diese beiden Ratten und die sind jetzt, also wir sind ja befreundet mit so einer Tierpflegerin, der Mann ist Tierarzt und die sagen immer, dass deine Ratten noch leben, die müssten schon längst, müssten die tot sein. Und meine Frau sagt immer, Mist, ich hatte mich extra auf Ratten eingelassen, weil die nicht so lange leben.
Ja.
Und ich habe diese Ratten so lieb. Valentina werden sie tatsächlich, die hat einfach jetzt andere Interessen, wie das so ist. Die kümmert sich drum, aber sie hat jetzt schon geäußert, wenn die mal nicht mehr sind, möchte sie das Zimmer für sich alleine haben. Vorher wollte sie unbedingt natürlich ein Tier in ihrem Zimmer haben. Und ja, deshalb leiden die aber nicht, weil die Ratten sind meine absoluten Lieblingstiere. Und wenn ich nach Hause komme, dann ist immer erst Rosa, der Hund, dran. Und dann sind Liv und Lynn dran, meine beiden Ratten.
Ja.
Und wenn ich länger da bin, nehmen die auch zu, weil ich die viel mehr fütter als meine beiden Frauen.
Die Menschen, die uns zuhören, sollen ja auch mehr über uns lernen. Und da würde ich jetzt gleich eingreifen und sagen, ich hatte auch mal eine Ratte. Und zwar haben meine Eltern, als wir noch in Berlin gewohnt haben, an der Krumme Lanke eine kleine Maus gefunden. Dann fuhren wir in Urlaub und als wir wiederkommen, haben die dabei jemand in Pflege gegeben. Und als wir wiederkamen, war das keine Maus, sondern das war eine Ratte. Die war relativ groß. Und ich wollte die aber unbedingt behalten, also gar keine Diskussion. Und das Irre ist das, die hat mich auch 5 Jahre begleitet. Die kam zum Beispiel immer mit zum Fußballspielen in Zehlendorf, in den Park. Leo Beck Park hieß der, glaube ich. Und dann habe ich Fußball gespielt und die Ratte ist rumgelaufen. Und wenn ich gepfiffen habe, ist die Ratte wiedergekommen, hat sich oben auf meinen Hals gelegt und ist dann mit mir nach Hause gefahren mit dem Fahrrad.
Ach, toll.
Die war auch mit in der Schule, die konntest du mit in die Schule nehmen, die war total artig, die hat sich einfach in meine Taschen gelegt, also hier so in eine Brusttasche rein oder Hosentaschen rein oder sowas alles. Und war richtig, also über sicher 4, 5 Jahre meine komplette Begleitung, ja.
Toll. Ja, soweit haben wir unsere Ratten nicht gekriegt. Aber wir haben das auch nicht ganz richtig gemacht. Wir haben die geholt, als die klein waren, und da hatten wir Angst vor denen und die Angst vor uns. Die sind jetzt sehr zutraulich, aber es sind eben nicht so wie du erzählst, was man immer gerne hört von Ratten. Also die sind total unterschiedlich. Die eine hast du auf der Hand und die will sofort wieder runter und, ah nee, ich will hier runter. Und die andere sagt, na ja, wenn es unbedingt sein muss, die bleibt dann auch da ein bisschen sitzen. Aber so von wegen kuscheln oder so oder sich irgendwo in die Tasche, nein, 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 das ist alles nicht deren Ding. Die lieben ihr eigenes Ding. Ich muss mal eben wieder zu Beginn, so wie beim letzten Mal, muss ich was loswerden. Ich habe dich ja heute vorher angerufen zu einem Thema, was mir tatsächlich ein bisschen, ja, also es ist jetzt das erste Mal passiert, dass ich, der immer für die freie Kunst steht und für alles, tatsächlich einem Theater aus dem Weg gehen muss, weil sich da Reichsbürger getroffen haben.
Die Reichsbürger haben sich in dem Theater, das Theater war sozusagen deren Versammlungsort, oder wie?
Genau.
Und der Inhaber des Theaters hat das gewusst?
Der Inhaber des Theaters hat das gewusst und ist uns auch schon aufgefallen, weil er so skurrile Sachen gesagt hat, die man halt so heute mal hört.
Ja.
Wir werden alle sterben und was weiß ich. Aber auch nicht zu mir, sondern zu Yvonne, meiner Assistentin.
Ja.
Und ich habe immer gesagt, ach, das ist mir egal. Es gibt ja Irre auch. Es gibt ja auch Menschen, die gehen jeden Sonntag in die Kirche und glauben daran, dass sie ein ewiges Leben haben und glauben an Gott und was weiß ich. Also jeder soll glauben, was er eigentlich will. Und bei dem war das auch so, dass ich immer gesagt habe, das ist mir egal. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt wüsste, da sind jetzt Reichsbürger, die treffen sich da, dann würde ich immer noch sagen, auch nach unserem letzten Podcast, wo wir ja auch da uns ein bisschen drüber lustig gemacht haben, dann würde ich, glaube ich, immer noch sagen, das sind ein paar Spinner, dann lass sie doch da sitzen, müssen ja selber wissen. Aber es wird jetzt von der Presse massiv draufgehauen und ob es glaubst du nicht, innerhalb eines Tages hat das ganze Programm da schon angerufen und seine Auftritte gecancelt. Also alle Leute, die da auftreten.
Wir hatten ja drüber gesprochen schon. Ich finde das in Ordnung. Ich hätte das, glaube ich, auch gemacht, bei aller Haltung und bei allem dem, wo man auch sagen muss, wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, weil jemand sich unter irgendeinem Titel trifft, ihn sofort mit einem Generalverdacht zu belegen und hier Umsturzfantasien und das alles. Aber ich glaube, man muss auch irgendwie immer mit der Zeit gehen. Und warum soll ich mich, also jetzt in einem Zeitraum, bis das alles geklärt ist, was da wirklich los ist, warum soll ich mich da in so ein Umfeld, in so ein zweifelhaftes Umfeld begeben? Zumal ja, das muss man auch sagen, diese ganze linksgrüne Hysterie ja darauf baut, dass man systematisch auch Menschen in Anführungsstrichen ausschaltet. Und ich bin, also ich finde die Reichsbürger, wir haben letztes Mal drüber gelacht, ich meine, ich habe mich da jetzt so ein bisschen, also mal, ne, ich habe mal so reingelesen, was denn die Vögel denken. Ich habe das gar nicht gewusst, mich interessiert das auch überhaupt nicht. Und ich halte das für totalen Schmonsens. Aber die wollen ja tatsächlich irgendwie, sagen sie, das Deutsche Reich in alten Grenzen. Und die gehen davon aus, dass wir noch ein besetztes Land sind und so. Also ganz ehrlich, die haben sie nicht alle und fertig aus. Aber für mich das Wichtigste ist was anderes. Für mich das Wichtigste ist, dass die überhaupt jetzt diese Publicity haben, dass die überhaupt diese Wichtigkeit bekommen, dass die überhaupt jetzt, dass die meisten Leute überhaupt wissen, was das sind, Reichsbürger, dass die irgendetwas darstellen. Das ist die Schuld der schlechten Arbeit der Bundesregierung, weil das, was die da tun, fördert am linken und am rechten Rand die Extreme. Das sind die Klimakleber, ja, genauso wie eben solche Reichsbürger, Nazis und sonst was alles. Und diese Tatsache, dass man zum Beispiel die AfD, eine demokratisch gewählte, ist nicht meine Partei, aber eine demokratisch gewählte Partei, 15% und mehr der Deutschen haben die gewählt. Genauso viel wie die Grünen übrigens. Und es geht nicht an, dass wenn die sprechen, man aus dem Bundestag geht. Es geht auch überhaupt nicht an, dass man die grundsätzlich in eine Ecke packt nach dem Motto, man muss gar nicht hören, was die sagen. Das finde ich überhaupt nicht. Und wenn ein Wissenschaftler auf deren Podium eingeladen ist und das erzählt, kann man den Wissenschaftler nicht deswegen blamen, dass er da aufgetreten ist. Und all dieses Verhalten, das Verhalten der aktuellen Bundesregierung, Bundesregierung führt dazu, dass der Druck an den Rändern immer extremer wird. Und das wollen die ja auch. Die wollen ja unbedingt Krieg, Zorn, Hass und Angst schüren.
Können wir dann auch abschließen das Thema? Weil in diesem Fall ist es tatsächlich so, hat das bei mir wirklich geklappt. Weil normalerweise würde ich da auftreten. Ich würde sonst, mir doch scheißegal, wer sich da trifft. Aber ich weiß, wie das dann ankommt. Und wie das dann interpretiert wird und so. Ich habe mit Reichsbürgern nichts am Hut und mit Verschwörungserzählungen sowieso auch nichts mit am Hut.
Sollen wir mal kurz an den uns beide bekannten Corny Littmann, eine Hamburger Lokalgröße aus St. Pauli, der frühzeitig für die Rechte von Homosexuellen und so weiter eingetreten ist. Da war das so, dass Läden, in denen Leute aufgetreten sind, die homophob waren, systematisch ja geblamed wurden. Gleichzeitig war es so, dass die Läden, wo hauptsächlich Homosexuelle aufgetreten sind, nämlich wie bei Corny Littmann zum Beispiel, auch von manchen Künstlern gemieden wurden. Es gab irgendwann in der Corona-Zeit, war es so weit, dass Läden, wo Corona-Zweifler aufgetreten sind, da sind andere nicht mehr aufgetreten. Also es gibt diese Bewegung schon völlig gegen jede Kunstfreiheit und so, aber die gibt es eben. Und ich glaube, du als Künstler hast die Aufgabe, Menschen zu erfreuen und glücklich zu machen. Und wenn es dann jeden Abend 200 sind, ja, dann guckt man sich das an, wie viele Menschen dann glücklich und zufrieden 2 Stunden mal aus dieser irren Welt ausgestiegen sind. Und in der Sekunde, wo man sich in so einen Kleinkrieg jetzt begibt, um Begrifflichkeiten und um zweifelhafte Auftrittsorte und diese ganze Diskussion, wird nur dazu führen, dass du am Ende deine ganze Kraft verschenkst und nicht mehr 200 Leute am Tag glücklich machst. Und insofern würde ich da auch aussteigen.
Ja, also danke. Das war ein fast brüderlicher, freundschaftlicher Rat. Und ich sehe das auch so. Also mir tut's leid, aber ich habe das jetzt auch gemacht. Und ich glaube aber sowieso, dass das Theater dann auch zumachen wird. Also ich nenne jetzt bewusst den Namen nicht.
Nee.
Das ist, glaube ich, besser. Die müssen da selber durch. Aber ich glaube, dass das Theater bei dem, was ich gehört habe, wer da jetzt alles abgesagt hat, mit großem Bohai und Tamtam. Wir haben es einfach nur gestrichen. Wir haben die Verträge noch gar nicht unterschrieben gehabt und haben es insofern einfach gecancelt und haben da hingeschrieben, also okay, kommt nicht und fertig. Das war die Aufregung des Tages für mich, weil ich dachte, oh nee.
Haben wir aber erfolgreich abgearbeitet, insofern.
Ja.
Ja.
Du hast schöne Fragen mitgebracht. Du bist wieder super vorbereitet, ich nicht. Aber die Themen, die du ansprechen willst, sind sehr interessant. Du hast Boris Becker geguckt. Ich habe nur den Anfang geguckt und habe mich gefragt, ob der überhaupt irgendwelche Reue zeigt. Also der kann einfach keine Interviews oder was ist mit dem?
Also das tut doch irgendwas nicht. Ich kenne ihn persönlich. Und zwar aus einer Zeit, als ich noch bei ProSieben war und dann hatten wir vor, mit ihm gemeinsam mal auch länger und intensiver zusammenzuarbeiten. Und dann trafen wir uns in Unterföhring im Tennisclub. Da ist ein Tennisclub. Und da trafen wir uns mit Boris Becker und einem Münchner Anwalt, der wohl sein aktueller Anwalt war. Wie ich hinterher gemerkt habe, einer von vielen Anwälten. Und Anwalt von Boris Becker heißt, ich will Kohle verdienen. So, wie übrigens jeder andere um ihn rum auch. Und dann haben wir also da gesprochen und das war ein ganz tolles, wirklich inhaltlich total tolles Gespräch. Boris hat, wir haben dann nach Nummern, ich habe heute noch seine Handynummer, ich habe gar nicht probiert, ob die noch funktioniert.
die ein gleich, lieber Zuhörer.
Genau, die schreiben wir unten rein.
Genau.
Dann war dieses Gespräch, war dann zu Ende. Wir haben Hände geschüttelt und ich bin da weggegangen, habe gedacht, der Typ, der hat echt Potenzial. Komisch, habe ich nur gedacht, er hat ein bisschen das Desiree-Nosbusch-Syndrom. Das Desiree-Nosbusch-Syndrom geht wie folgt. Jemand, der viel kann und jemand, der da auch nicht vorm Berg mithält, ist in Deutschland immer irgendwie unsympathisch und unglücklich auch. So, Desiree Nosbusch ist wirklich eine unglaublich talentierte, war damals ein talentiertes Mädchen, ist heute eine sehr talentierte Frau, die kann haufenweise Sprachen sprechen, die ist Radio, Fernsehtauglich, whatever, aber irgendwie so richtig den Erfolg, den brillanten Erfolg, dieses große, als große Schauspielerin, die sie tatsächlich ist, ist sie nie in Deutschland durchgekommen. Und Boris Becker, außerhalb des Tennis, genau das gleiche Problem. irgendwie, wenn die Kamera angeht, fängt dieser Typ an, sich zu verwandeln und ist nicht mehr das, wie ich ihn kennengelernt habe, ohne Kamera. Und dann habe ich damals gesagt in dem Gespräch, pass auf, das Wichtigste ist, dass du dich dran gewöhnst, dass mit Kamera so ist wie ohne Kamera und andersrum. Und dann rief der Anwalt an, 3 Stunden später. Ja, also und so mit diesen Verabredungen, die wir da getroffen haben, also das machen wir alles nicht. Jetzt geht es erstmal ums Geld, also 15 Millionen und vorab und bla und hin und her. Da habe ich gesagt, was? Wir haben gerade gesprochen über eine langjährige Zusammenarbeit, wir haben über Inhalte gesprochen und so. 15 Millionen haben wir nicht drüber gesprochen. Und das ist auch gar nicht das Thema. Jetzt geht es darum, ob wir Inhalte hinkriegen, danach reden wir über die Kohle. Das ist doch, nee, das machen wir nicht so. Bums, war das Thema gebacken. Das war's. Wir haben nie wieder drüber gesprochen. Und das Ding ist das, danach habe ich beobachtet, also es gab noch 2, 3 Punkte, wo ich gerne mit ihm was gemacht hätte, auch als ich bei AIDA war zum Beispiel, hatten wir eine schöne Möglichkeit, was zu machen zusammen und haben auch gesprochen. Die Menschen, die er um sich rum hat, ich würde mal sagen, seit Ion Tiriak, der sehr dominant war und einfach mit ihm gemacht hat, was richtig ist und ihm auch echt zu Reichtum verholfen hat. Aber danach waren nur Speichellecker, Schleimer und Menschen, die ihn in irgendwas reingestürzt haben. Also von Mercedes-Filialen über, ich weiß nicht, was der alles gemacht hat in der Zeit, ja, was da, wie oft der schon da stand und sagte, er macht irgendwas, inklusive seiner persönlichen Debakel. Und ich habe das gestern gesehen und habe gedacht, Mensch, der Junge sieht ja gut aus, Knast ist ihm jetzt optisch gut bekommen. Aber er ist nicht in der Lage, Empathie zu erzeugen. Also auch wenn er, glaube ich, das verdient hat und auch wenn er, glaube ich, ganz sicher, der hat daraus gelernt, das war für ihn ein Schock und sowas alles, aber er strahlt keine Empathie aus. Und ich weiß nicht, woran es jetzt liegt. Also ich finde auch, das war handwerklich sauber gemacht. Da war alles, kann man jetzt gar nichts gegen sagen. Natürlich war das right in time, aber du hast an den Quoten gesehen, die Quoten waren eigentlich schlecht. Also völlig unerwartet, war die Hälfte von dem, was man erwartet hat, gehe ich von aus. Und die Quoten waren bei den Jungen und bei den Alten gleichermaßen schlecht. Und vor allen Dingen hat halt keiner lange geguckt, weil du konntest das nicht lange angucken. Habe ich auch nicht gemacht. Ich habe es auch nicht lange ausgehalten. Weil es ist nicht Schlüsselloch. Es ist nicht Offenbarung. Es ist nicht, ich lege mich hin und auf dem Rücken und gebe alles zu. Alles das ist es nicht, sondern es ist irgendwie wieder die nächste Stufe, diese Inszenierung des Boris Becker. Er sprach ja auch lange Zeit von sich in der dritten Person immer, ne? Ein Boris Becker macht das nicht und so, hat er immer gesagt. Und ich habe genau das war gestern wieder da und sie haben es nicht geschafft, ihn so rüberzubringen, dass man sagt, das ist ein netter Kerl. Und das ist dramatisch, weil ich kenne ihn als netten Kerl.
Ja, ich glaube auch nicht, dass der so ist, wie er da so rüberkommt. Also wie gesagt, für mich sieht das immer so aus, als könnte er keine Interviews geben. Ich kann das aber auch verstehen, wenn Menschen sich so von der Kamera verändern. Ich bin ja auch nicht so der Typ. Also wenn ich da mein Live-Publikum habe und so, und wenn ich auch von der Kamera ein Interview gebe, geht das alles noch. Ich bin aber ansonsten Fernsehen, wenn Kameras kommen, verändere ich mich auch. Und da sind wir bei jemandem, den ich gestern getroffen habe, der mich total beeindruckt hat, aber wo ich gedacht habe, oh, das ist aber auch anstrengend. Also das war ein ganz tolles Erlebnis. Ich habe ja gestern einen Podcast gemacht, 1 Stunde mit Markus Krebs. Der kann ja 80 Kameras um sich herum haben, da verändert sich nichts. Der ist irrsinnig schnell. Dann habe ich das gemacht wie ein Irrer und das gemacht wie ein Irrer und das gemacht wie ein Irrer. Und dann sagt er, du warst denn schon mal in Irland? Und ich denke, was meint der denn jetzt? So schnell war ich. Ich bin überhaupt nicht so schnell wie der. Der holt aus Worten irgendeine Essenz, dreht das im Kopf um, macht daraus einen Witz. Und bei 3 Witzen sagst du, was jetzt? Aber beim 4. den hast du dann verstanden und er sagt, du, ich hau einfach raus. Also ich hau einfach raus und manchmal verrenne ich mich auch, aber die Leute finden es lustig und das ist so ein toller Typ. Der Abend hat mir so dermaßen gut gefallen, es hat mir so viel Spaß gemacht, aber ich möchte nicht mit dem tauschen. Die Leute denken über mich, ich wäre abgedreht und laut und wäre so lebendig. Aber die Energie, die der in 5 Minuten raushaut, das ist unglaublich.
Aber weißt du, was es ist? Es ist einfach nur auch ein Teil des Handwerks. Das ist wie der Unterschied zwischen Punkmusik und Jazz. Da ist halt beides ist Musik, aber es ist halt einfach unterschiedliches Handwerk. Und der macht das, ich meine, wie der sich das alles merken kann. Ich sitze in der Markus Krebs Show und denk, bei jedem Witz denke ich, den muss ich mir merken. Aber ich habe nach dem 3. schon den 1. vergessen.
Das kannst du nicht verstehen, wie ich da gestern raus bin, auf allen 4. Ich habe gesagt, das ist wie so eine Duracell. Bin ich da eigentlich ein Duracell-Äffchen, aber der, als wenn der einen Akku im Arsch hat. Also, und der hört nicht auf. Und dann kommen die Fans und Freunde und die Leute und für jeden. Und der Mann nimmt sich wirklich die Zeit für jeden und hat auch, ich glaube, das hat auch ein bisschen diesen Ruhrpott-Charme. Trepper ist ja auch ein bisschen so, dass die so erstmal menschenfreundlich sind. Egal was ist, auf jeden zugehen und hör mal, wenn wir mal ein Bier trinken wollen. Und es war überall war Rauchverbot und Rauchverbot und Rauchverbot und bei diesem Podcast. Und ich habe dann gesagt, sag mal, warum darf man bei dir denn nicht rauchen? Und der guckt mich an und sagt, wer hat das denn gesagt? Rauch doch. Ah, das war sehr, sehr, sehr lustig. Ach nee.
Ja, und ich finde, weißt du, was ich toll finde bei ihm? Der ist ja eigentlich Fips Asmussen auf Speed, muss man
Ja.
sagen, so, ne? So, und eben in der Neuzeit. So. Und auch Fips Asmussen zu seiner Zeit, heute kann man das nicht mehr so richtig nachvollziehen, außer wenn man deutlich älter ist. Aber der hat ja auch, der war einfach eine Witzkanone. Der hat hintereinander die Dinger rausgehauen. Und ich habe bei Markus Krebs, das ist so, der hat dann auch viele Sachen, die, die also der sagt Sachen. Einsatz, also er ist der Meister des Einsatzwitzes, der dir eine Zehntelsekunde später erst klar wird, wenn er schon beim nächsten ist und dann brichst du zusammen und kannst nicht anders. So. Hast du eine feste Freundin? Nee, immer noch die Wabbelige. So, da breche ich schon weg. Dann solche Sachen, wie ich weiß nicht, ob er die Geschichte erzählt hat mit dem, mit dem Fluss und dem kiffenden Hasen.
Ja, den kenne ich, sehr schön.
Großartig. Das sind großartige Geschichten. Der Witz an sich ist, glaube ich, älter, weil den kenne ich in einer anderen Version, aber er hat die aufgepimpt und ein bisschen neu gemacht. Und er ist halt unfassbar professionell, schnell und ist ein ganz tolles Handwerk.
Herr Doktor, Sie haben mir doch gestern eine Pulle Kraftverstärker verschrieben. Ja, wo ist das Problem? Ich kriege die Flasche nicht auf. Ich habe den dreimal gehört. Und dachte, ich verstehe den nicht. Aber irgendwann hatte ich es dann auch.
Ja, aber es ist, wie gesagt, ein anderes Handwerk, aber auch der, ne? Ganz ehrlich, die Leute gehen da rein und die haben so Spaß, die kommen raus mit knallroten Gesichtern und haben gelacht den ganzen, und das ist in der heutigen Zeit, ist das so wichtig. Bei den ganzen Verwirrungen, die hier passieren, ist das so wichtig, dass man einfach sich, ja, dass man ausschüttet, abschaltet.
Ja, ich bin ja auch da tatsächlich total froh, dass ich diese Zeit quasi auch auf der Bühne habe, wo ich dann da auch mich austoben kann auf der einen Seite. Und jetzt, heute Abend, ist ja für mich irgendwie der letzte Auftritt im Jahr. Ich dann so sagen kann, wow, da hast du echt eine Menge gemacht. Aber
Ja.
jetzt geht's dann mal in die Ruhe.
Ja, sehr schön.
Ich schiele rüber auf deine Fragen hier. Hast du die auch?
Ja.
Darf ich mir eine aussuchen?
Du darfst dir eine aus. Ich habe dir welche zur Auswahl geschickt.
Wir können uns die auch gegenseitig fragen, ne?
Ja, wir können die auch beide beantworten. Die gleiche Frage wollen wir beide beantworten, dass man auch einen Unterschied sieht.
Eine Frage, die mir hier ins Auge sticht, ist, was war mein persönlicher Traumtag?
Wenn du sagst, ich darf mir einen Tag heute aussuchen und darf machen, was ich will, wie war das vor 2015 und wie ist das heute?
Oh, ach so, ich kann an dem Tag machen, was ich will. Vor 2015.
2010, 2000, also kannst du dir aussuchen. Einfach irgendwann weit, auf jeden Fall vor dieser krisengeschüttelten Zeit. Was war da für dich, wo du gesagt hast, Mensch, das ist ein richtig, ich will mal auch morgen, da ist mein Geburtstag oder irgendein besonderer Tag. Ich mache mal alles nur, wie ich das will. Wie hat der Tag ausgesehen?
Ich gehe feiern.
Lange schlafen und dann feiern gehen direkt?
Sagen wir mal so, lange schlafen mit meinem Ex-Freund, meinem Ex-Mann Thorsten, in die
Ja.
Stadt. Das haben wir dann gemacht. Das war sehr schön in Hamburg, in die Stadt. Der ging immer einkaufen bei Ansons oder bei, was weiß ich, H&M oder also so Klamotten kaufen, angucken, Klamotten kaufen. Und ich dann zu Brinkmann,
Ja.
technisches Gerät angucken, weil da gab es noch Brinkmann. In die Computerabteilung oder so. So, und dann sind wir, das war dann, das wäre perfekt. Also von da an dann zum Steindamm ins Daniels. Das war eine Schwulenkneipe, wo wir im Sparklub waren. Und da sind wir dann eigentlich abgestürzt. Bis morgens um 5, 6 Uhr und dann nach Hause.
Und dann bist du ins Bett gegangen und hast gesagt, das war ein richtig geiler Tag heute. Okay, jetzt mein Tag. Ich nehme mal so eine Zeit irgendwann um die Jahrtausendwende. Früh aufstehen. Dann hatte ich damals eine blaue Teekanne. Und dann habe ich mir einen schönen Earl Grey von Paul Schrader Bremen. Weil da gab es den besten Tee. Von Paul Schrader Bremen habe ich mir eine schöne Kanne Tee gemacht. Dann habe ich zu der Zeit, als ich dann gearbeitet habe, also davor hätte ich jetzt mal die erste Tüte durchgezogen, aber das habe ich nicht gemacht in der Zeit, wo ich natürlich gearbeitet habe, sondern bin ich gerne und früh zur Arbeit gegangen. Ich gehe total gerne arbeiten, also in einen Ort, wo ich richtig was Gutes zu tun habe, ob das bei ProSieben war oder ob das bei Endemol war oder so oder bei einer Werbeagentur früher. Ich gehe total gerne arbeiten. Ich mag das gerne mit Freunden, mit Kollegen zusammen gemeinsam Ziele erreichen. Das ist so mein Lebensmotto. Und abends gehe ich eigentlich, wenn ich eine gute Beziehung habe, so wie jetzt, was ich damals nicht hatte, dann gehe ich gerne nach Hause. Damals bin ich nicht gerne nach Hause gegangen, da bin ich gerne essen gegangen. Und zwar so zu der Zeit, über die ich jetzt gerade nachdenke, war, da haben wir an der Alster, hatten wir das Büro. Und dann sind wir immer auf die lange Reihe gegangen und haben auf der langen Reihe alle Restaurants, da sind Portugiesen, Italiener, dann dieses eine Schwulenlokal, das super Tante irgendwas heißt das oder so. Da sind wir da hingegangen und haben dann schön abends gegessen, schön lange rumhängen. Und dann im Sommer an die Alster und dann ordentlich einen durchziehen. Im Idealfall noch auf dem Boot und schön eine fette Tüte rauchen und über die Alster schippern nachts. Das war ein wirklich, da bin ich ins Bett gegangen, habe gesagt, das war ein idealer Tag.
Schön.
Jetzt heute.
Ja, ich muss immer so aufpassen, dass ich da nicht jemanden, aber es geht ja um den schönen Tag, wie ich den
habe. Ja, nur wie du den willst, genau.
Und ein schöner Tag, also wenn ich sie zwingen könnte, meine Frau ist ja immer so, was sie nicht will, macht sie nicht. Aber mein schönster Tag heute ist tatsächlich Camping mit meiner Tochter. Also wenn ich mir das jetzt mache, dann trage ich mein Zelt ein. Das haben wir ja letztes Jahr gemacht, da konnte meine Tochter leider nicht mit, da war es halb schön. Aber es war auch sehr schön. Mit meinem schönen Lada bin ich an den Herthasee getuckert. Und ich habe gezeltet und das mache ich auch wieder, darauf freue ich mich. Das ist für mich ein besonders schöner Tag, aber alle Tage, an denen ich arbeite, da sind wir uns beide irgendwie einig. Arbeit gehört dann doch dazu, alle Tage, an denen ich arbeite, sind auch sehr schön, weil ich tatsächlich sehr gerne meinen Job mache. Wenn ich den 3 Tage zu Hause, ich bin auch gern zu Hause, aber wenn ich 3 Tage zu Hause bin, muss ich wieder weg. Das würde mir tatsächlich, mir fehlen, würde mein Job mehr fehlen, als in meinem Job mein Zuhause mir fehlt. So.
Aber es ist ja ein super glücklicher Umstand, muss man jetzt mal sagen. Bei mir ist das so, also heute, der schönste Tag, auch jetzt in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr kann ich schon prophezeien, die schönsten Tage sind die, wenn wir in Frankreich sind, da fahren wir dann mit unserem Auto und mit 4 Hunden zusammen. Wir haben so ein kleines Holzhaus an der französischen Atlantikküste, Südwest, Frankreich Südwest, an der Atlantikküste. Und da stehe ich dann morgens ganz früh auf. Dann gehe ich mit den Hunden erstmal in den Wald, Pinienwald, so ein kleiner Pinienwald, der direkt am Strand links geht. Dann bringe ich die Hunde nach Hause. Dann ziehe ich mir meine Laufklamotten an, nehme einen von den Hunden noch mit und dann laufe ich erstmal über das Gelände, so meine 4-5 Kilometer bis zum Bäcker. Dann wird der Hund außen angebunden, ich gehe zum Bäcker und kaufe die allerfeinsten, wirklich geilsten, leckersten Brote, Brötchen, Croissants. Mir läuft jetzt das Wasser im Mund zusammen, wenn ich nur dran denke. Dann jogge ich wieder zurück. Dann koche ich Kaffee für meine Frau und wecke sie auf. Und dann geht der Tag so los und wir liegen eigentlich auf der Terrasse, gehen zwischendurch ins Meer. Ich gebe jetzt auch mal zu, alles nackt, weil da kann man nämlich nackt überall sein, dass wir liegen nackt in der Sonne.
Aber nicht nackt beim Bäcker.
Gehen bitte? Nicht nackt beim Bäcker, das machen andere. Es gibt Menschen, die tatsächlich, da kann man, also man darf das, weil das auf diesem Gelände ist, wo wir sind, da kann man auch nackt zum Bäcker gehen, das mache ich nicht. Da habe ich diese Schutzkleidung an zum Joggen. Nackt joggen tue ich auch nicht. Ich spiele auch nicht nackt Volleyball, um das gleich diese Bilder wegzunehmen. Aber auf der Terrasse liege ich gerne tatsächlich mit meiner Familie nackt in der Sonne. Die Hunde müssen sich nicht ausziehen, die dürfen ihr Fell anbehalten. Und wir haben einfach einen tollen Tag in Frankreich. Und wenn wir das richtig krönen wollen, dann gehen wir abends noch irgendwo in den Dörfern rundum essen. Weil es da wirklich unfassbar tolle, einfache Gerichte und nette Menschen und alles das gibt. Das ist mein idealer Tag. Wenn wir schon über sowas sprechen, dann können wir die zweite Frage gleich mitnehmen. Wir gehen, man sagt ja immer so, ne, wenn du auf eine einsame Insel gehst, was nimmst du auf diese, stell mal vor, eine einsame Insel, kannst nicht auftreten, es sind nur Bäume da. Nimmst du Publikum mit?
Ach, weiß ich auch nicht. Also was mir spontan einfällt, Das ist ganz schlimm. Das sind aber auch wirklich gemeine Fragen, weil du darfst ja dann nur einen Teil mitnehmen. Ich würde meine Mutter mitnehmen.
Ja, du kannst mehrere Sachen mitnehmen. Du darfst gerne mehrere Sachen mitnehmen. Nimmst also deine Mutter mit.
Dann würde
Was
ich
brauchst
meine Mutter, meine Frau, meinen Hund und meine Tochter. Ich würde meine Familie mitnehmen. Also
du?
da.
Ja, Familie. Und dann ist es, was noch? Also dann bist du mit der Familie da. Was machst du denn den ganzen Tag? Nimmst du ein Taschenmesser mit vielleicht noch?
Ach so. Ja. Ja, also ich würde meine Familie mitnehmen und ich würde, ja, ich glaube, ich würde ein Messer mitnehmen, ja, ich würde, Mann, merkst du, wie du mich hier in die Ecke setzt? Also, ja, also ja.
Gut, dann kannst du, ich würde sagen, ich würde dir anbieten, du kannst mit deiner Familie und deinem Messer gerne auf meine Insel mitkommen, denn ich nehme ja auf jeden Fall mit ein eine solargetriebene Stereoanlage, wie immer auch geartet. Also es muss ja, ne, es ist mit Spotify Handy koppelbar meinetwegen, aber ohne Musik würde ich komplett untergehen. Und ich würde tatsächlich auch natürlich meine Familie mitnehmen, inklusive der Hunde, alles das, was dazugehört. Ich würde gucken, dass ich irgendwas, also man muss, glaube ich, an Wasser denken. Ich weiß ja nicht, wie es da ist auf dieser Insel. Aber wenn es da einen Fluss gibt, dann nehme ich es nicht mit. Ansonsten würde ich so ein Wasserreinigungsgerät noch mitnehmen. Und was ich noch mitnehmen würde, auf jeden Fall, ist irgendetwas, mit dem man spielen kann. Weil es wird ja dann mit der Zeit auch vielleicht langweilig auf der Insel. Das heißt, man muss irgendwas mitnehmen, mit dem man spielen kann. Wenn dann da genug Steine sind und genug Palmen und so, dann kriegt man da ja irgendwas gebacken, aber man weiß es ja nicht.
Also ein Messer brauchst du nicht, weil das habe ich ja mit.
Ja, das hast du dabei, deswegen brauche ich das Messer ja nicht.
Ich bin ja tatsächlich auch ein Spaziergänger und deshalb das Messer ist ein ganz guter Tipp. Weil Früchte schneiden, schnitzen, mit dem Messer
Ja,
kannst du eine Menge machen.
absolut.
Musik, ich singe ja. Also Musik musste ich auch nicht unbedingt, obwohl ich meine Kate Bush sehr verehre, Musik müsste ich nicht unbedingt haben, weil ich würde dann die alle nerven, weil ich den ganzen Tag singen würde. Und nee, also das ist vielleicht auch eine Erkenntnis. Ich bin mir da selber genug. Ich stelle mir allerdings auch vor, wenn ich mit meiner Familie und meiner Mutter, meiner Frau und meiner Tochter auf einer einsamen Insel wäre, ich hätte auch sehr viel damit zu tun, Streit zu schlichten.
Ja, ich nicht. Mit meiner Familie hätte ich gar keinen Streit. Das einzige Thema, was wir vielleicht hätten, wäre, was machen wir den ganzen Tag? Und deswegen nehme ich vielleicht noch Papier und Stift mit oder einen Computer, Laptop, irgendwas. Also könnte man die Zeit ja nutzen, um noch ein bisschen Geschichten zu schreiben.
Aber dann ist es ja vielleicht besser, wenn du die Insel zu dir nach Hause holst, weil, also, wenn du den ganzen Kram damit hinschleppst, also, dann wird es doch irgendeinen Typen geben in Dubai oder Katar, der dir einfach eine Insel besorgen kann,
Ja.
weißt du, an deinem Haus.
Ich meine,
Du möchtest es jetzt noch sagen. Mir fällt noch ein, auf mein französisches Häuschen würde ich auch nicht verzichten wollen. Das muss
nee.
auch noch mit.
Ja, ich würde sagen, jetzt, wo du sagst, finde ich das eigentlich in Ordnung. Ich weiß, was wir machen. Wir graben einfach einen Graben vom Meer, weil das Meer ist bei uns nur 450 Schritt entfernt. Wir würden einfach einen Graben graben vom Meer um unser Haus rum und wieder zurück. Dann bin ich auf einer Insel.
Genau.
Perfekt.
Muss aber groß genug sein, damit du den ganzen Krempel da drauf
Ja,
kriegst.
nee, ich mache das so, dass der Graben geht um das nächste Haus, weil du brauchst ja auch ein Haus mit
Also,
deiner
ja, genau.
Familie.
Da sitze ich dann mit meiner Familie und meinem Messer.
Aber siehst du, guck mal schon, der geneigte Zuhörer, der uns nicht kennt, sieht jetzt schon ganz deutlich, wessen Geisteskind wir sind. Wenn wir jetzt noch klären, was in der Schule unser Lieblingsfach war.
Also, ich hatte zwei. Aber mein absolutes Lieblingsfach war Religion. Und immer, wenn ich meine Hand gehoben habe, weil ich was sagen wollte, und die Lehrerin hat gesagt, Kai, dann machten alle meine Mitschüler, oh.
Ja.
Die wussten, dass ich jetzt wieder anfange zu philosophieren.
Ach so, ich dachte, das wäre die erotische Faszination gewesen.
Nein, die mochten mich nicht, die wussten, ich werde jetzt zu dem ganzen Thema wieder irgendwas beisteuern, was etwas länger dauert. Die interessierten sich ja alle gar nicht für Religion. Und immer wenn es um solche Themen ging, ich weiß zum Beispiel, im Religionsunterricht war einmal das Thema, in Deutschland wird nie wieder jemand so diskriminiert, wie wir das früher im Dritten Reich hatten. Ja. Das ist total interessant. Das war aber 1978.
Ja. Oh mein Gott.
Lieber Leber. Und weißt du, es fiel auch, jeder hat das geglaubt. Nur ich. Ich hatte eine schwule Zeitung und da stand drin, die hieß Du und Ich. Und in dieser schwulen Zeitung stand drin, dass ein schwuler Bundeswehrsoldat von seinen Kollegen zusammengeprügelt wurde, weil er schwul ist. Und meine Lehrerin wusste aber nicht, dass ich schwul bin. Ich wusste das auch, glaube ich, selber noch nicht genau. Also so, man war so in der Findungsphase. Und dann habe ich das erzählt. Und dann hat sie gesagt, woher weißt du das? Und dann habe ich gesagt, das habe ich aus einer Zeitung. Kannst du mir die mal mitbringen? Dann habe ich die mitgebracht und habe die mit beiden Händen festgehalten. Und sie hat mir die aus der Hand genommen und hat in der Mitte den nackten Posterboy gesehen. Und er hat dann gesagt, kann ich die Zeitung mit nach Hause nehmen? Und ich so, ja. Weil es war so ein richtiges 70er-Jahre schwules Schmuddelblatt. So Du und Ich. Mit völlig behaarten Burt Reynolds nackt, also solche Sachen, so nicht, eigentlich nicht schön. Ja. Und das hat sie dann mit nach Hause genommen und ich habe gedacht, was passiert jetzt wohl? Aber am nächsten Tag hat sie gesagt, das war ein sehr, sehr interessanter Beitrag von dir und ich habe auch eine Eins auf dem Zeugnis gekriegt.
Ach, guck.
Habe ich gekriegt, ja. Ich habe in Religion immer eine Eins gehabt.
Ich hatte, ich habe eigentlich die Schule total gerne gemocht, weil ich auch da wieder gemeinsam mit anderen Leuten zusammen, ich war nicht gern zu Hause früher und ich bin total gerne zur Schule gegangen. Ich habe eigentlich auch gerne alles gemacht, aber ich hatte während meiner Schulzeit in fast allen Fächern fast alle Noten, was so ein bisschen zeigt, dass ich sehr, sehr, sehr lehrerabhängig war. Ernsthaft, also ich hatte außer jetzt in Deutsch, Englisch war ich eigentlich immer gut, da war ich nie schlecht und in Mathe war ich eigentlich immer eher schlecht. Aber ansonsten war es in allen Fächern alle Noten. Und wenn ich heute zurückdenke, leicht verklärt, dann fällt mir Herr Heidemanns ein. Heidemanns? Heidmann. Herr Heidmann hieß der. Herr Heidmann. Herr Heidmann war mein Französischlehrer. Ein kleiner, drahtiger, strenger Mann, der einfach nur eins wollte, den Kindern die Faszination Französisch beizubringen. Und es gibt kein Fach in der Schule, für das ich jemals richtig gelernt habe. Einmal, weil ich es nicht musste oder einmal, weil ich keinen Bock hatte. Mathe hatte ich keinen Bock und Rest musste ich nicht. Ich habe das alles so verstanden. Was einmal gesagt wurde, habe ich irgendwie im Kopf gehabt. Und ab und zu habe ich noch was gelesen, aber richtig gelernt, also richtig hart für eine Arbeit gelernt, habe ich, glaube ich, nie. Außer in fucking Französisch. Und ich habe es nie besser geschafft als eine 3. Und ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich mag Französisch total gerne. Das ist auch der Grund, warum wir da in Frankreich das Haus haben. Jedes Mal, wenn ich da bin, bereue ich, dass ich nicht mehr so gut spreche. Aber jedes Mal brauche ich 3 Wochen, nämlich die Urlaubswochen, um wieder halbwegs gut zu sprechen. Und das macht mir so Spaß. Und ich habe für diese Arbeiten gelernt. Ich wollte unbedingt gut sein in Französisch und ich habe es nie über eine 3 hinaus geschafft. Und am Ende von der ganzen Schulzeit ist es Französisch geblieben. Finde ich irgendwie interessant.
Ich finde, am Französisch lernen, ich habe es auch gehabt und ich habe mich da sehr schwer mitgetan, weil ich gar nicht dafür gelernt habe. Aber da wird einem ja auch klar, wie schwer die deutsche Grammatik ist für Leute, die kein Deutsch lernen, weil die ja auch diese verschiedenen Formen haben. Und ich habe Englisch sehr schnell gelernt, deshalb war das auch mein zweites Lieblingsfach, weil ich da gar nichts für machen brauchte, weil ich ja diese ganzen Musiken hatte. Also ABBA-Texte, das waren die ersten Platten, kamen ja noch 74, wo ein Textblatt beigelegt war. Ja. Mal hatten die alle Texte dabei und man verstand dann ganz langsam, worum es ging. Und leider gab es nicht so viele französische Popmusik. Es gab dann von Milva eine Platte in Französisch, die ich dann mitgesungen habe, aber da war es schon irgendwie vorbei bei mir im Französisch. Also ich hatte immer nur Vieren, glaube ich. Also das Höchste war mal eine 4 im Französisch.
So, jetzt haben die Menschen ja eigentlich, kann man sagen, haben sie einiges Privates über uns erfahren, was sie weiterbringt in ihrer Einordnung dessen, was wir sagen. Dann können wir jetzt ja noch ein bisschen was sagen zur aktuellen Lage. Ich hätte noch Themen. Also ich hätte noch, zum Beispiel würde ich gerne noch mal über das als Abschlussbericht WM, wäre für mich noch was. Das ist das eine. Und das zweite ist ja, ich weiß gar nicht, ob du es mitgekriegt hast, die Bundeswehr, nächster großer Versager, der, wie heißt der, Panzer Puma funktioniert nicht mehr. Ich habe ja gehört, dass der neue jetzt von Adidas gebaut wird. Ich weiß nicht, ja, ist ein flacher Witz, aber ich denke, er ist angebracht, mal irgendwann zu bringen.
Nike.
Ja. Genau. nein, aber zu WM wollte ich sagen, ich hab WM tatsächlich ja, du hast mich ja kontrolliert auch einmal. Ich habe es wirklich nicht verfolgt und es hat mich nicht interessiert. Ich weiß gar nicht warum. Es hat mich nicht interessiert und ich bin zwischendurch immer mal so in so ein Spiel reingeraten, aber so richtig spannend war es nicht. Und dann haben wir eine schöne Serie geguckt auf Netflix und dann war eine Folge vorbei und meine Frau ging, glaube ich, raus, um sich Getränke zu holen. Wir haben kurz Pause gemacht und dann lief der normale Fernseher und auf einmal 91. Minute Finale Weltmeisterschaft 2022. Und das war so guter Fußball. Und es hat so Spaß gemacht, das anzugucken. Und es war so unfassbar spannend. Und ich, ja, zugegebenermaßen leichte Sympathien für, natürlich für die Franzosen auf der einen Seite, aber auch für die Argentinier wegen der Geschichte mit Messi. Und ich habe es ihm so von Herzen gegönnt und so. Naja, am Ende großes emotionales Ereignis. Wir haben sogar dann am Ende diese Feier noch angeguckt. Und ich fand die total toll gemacht. Ich bin ja schier Showmensch und so. Und ich war, es war wirklich super gemacht. Und dann habe ich gedacht, wer sind eigentlich die großen Gewinner? Und die großen Gewinner sind die Argentinier. Messi, die argentinischen Fans, die auch echt extrem viele von denen waren da. Ich finde aber auch, die Franzosen sind Gewinner. Mbappé ist für mich auch ein absoluter Gewinner. Ich finde die Marokkaner auch absolute Gewinner, jetzt in so im Rückblick sozusagen, weil die es weit geschafft haben, weil die tollen Fußball gespielt haben. Und wenn du dann fragst, wer sind die absoluten Vollpfosten und Verlierer, ganz ehrlich, die größten Verlierer dieser WM sind die deutschen Moralisten, die mit einem Flugzeug anreisen, auf dem draufsteht Diversity wins, und dann verliert die Diversity ganz am Anfang schon. Sie haben ihre eigene Mannschaft zerlegt. Die haben gar nicht so schlecht gespielt. Die hatten Pech. Diese halbe Stunde gegen Japan hat ihnen das Leben zerhagelt. So ist es halt. Aber wir haben unsere eigene Mannschaft hingeschickt unter völlig falschen Vorzeichen. Wir haben gedacht, wir können einer Kultur, die auch 1000 Jahre Geschichte hat, mal von ruckzuck unsere Kultur aufzwingen. Haben gar keine Vorbildfunktion, weil wir nicht um ein Deut besser sind, außer in speziellen Fragen. Aber in anderen Fragen sind wir viel schlechter, wie man an der Energie und sowas sieht, weil die haben zum Beispiel genug Energie und wir nicht. Und ansonsten, ich meine, dass der Typ dann dem Messi noch diesen Mantel umgehängt hat am Ende, ja. Ob das jetzt sein muss oder nicht, ist mir völlig egal. Ich habe es den Argentiniern von Herzen gegönnt und ich habe mich echt gefreut für die und ich fand, dass die Deutschen das größte Maul am frühesten abgereist und diese armen Fußballer komplett verheizt für Moral, Ideologie und irgendeinen Quatsch.
Also es hat neulich, ich habe ein paar Sachen dazu gelesen. Ich krieg das, glaube ich, krieg das nicht mehr zusammen. Irgendwie hat jemand geschrieben, die französische Mannschaft reist jetzt geschlossen wieder nach Afrika. Ich weiß nicht mehr, alles nur Schwarze waren wohl. Das hatte ich gelesen. Das fand ich schon ganz lustig. Ich habe gelesen, warum sind denn in der argentinischen Mannschaft nur Weiße? Und da hat die argentinische Mannschaft geantwortet, weil wir eine Fußballmannschaft sind und ein Land und nicht ein Disney-Film.
Ja, da haben wir völlig recht.
Also ich habe das letzte, den Schluss habe ich gesehen von dem Spiel, tatsächlich auch im Auto. Aber ich finde tatsächlich, ohne jetzt, und das ganz bestimmt, werter Zuhörer, ohne drauf zu hauen oder ohne Bitterkeit, die Armbinde von Frau Faeser, das fand ich am allerschlimmsten. Also dieses Mund zu halten und die Diskussion fand ich sowieso alles unerträglich. Aber am allerschlimmsten fand ich, wie diese ausgesprochen immer ungepflegt wirkende, hässliche Frau mit dieser bescheuerten Armbinde dahin geht, wo ich dachte, es fehlte wirklich nur noch, dass ein Hakenkreuz drauf ist. Dann wäre es so wie früher.
Also, und vor allen Dingen, wie gesagt, ich finde es total richtig, sich einzusetzen für Frauenrechte, für Rechte von Homosexuellen, für Außenseiter, für alles. Aber doch so, dass du im Kopf hast, wie helfe ich denen? Indem du vor aller Öffentlichkeit Menschen, die nicht in der Kultur aufgewachsen sind, in der wir glücklicherweise aufgewachsen sind, sie so vorzuführen, mit Armbinden, mit Symbolen, mit Mund zu halten, mit Diversity Wins, mit diesem ganzen Schmonsens, hilfst du doch den Menschen in dem Land gar nicht. Im Gegenteil, du machst den Graben tiefer. Warum machst du es nicht in kleinen Schritten? Warum bist du nicht bescheiden, passt dich der Kultur an, eignest dir die Kultur des Landes an und probierst in kleinen Schritten, die dazu zu bewegen, ihre 1000, 2000, 5000 Jahre Geschichte, ihnen auch zu helfen, sich in eine Richtung zu entwickeln, die wir glauben, dass sie besser ist. So. Und sicher ist es in Sachen zum Beispiel Frauenbehandlung oder eben der Behandlung von Homosexuellen, ist ja auch unsere Ansicht deutlich, glaube ich, besser. Aber wir haben trotzdem kein Recht, auch wenn wir überzeugt sind, dass es besser, einzufallen und zu etwas zu fordern, abgesehen davon, dass die Entscheidung für dieses Land, für Katar, ist ja vor 12 Jahren gefallen. Worüber reden wir eigentlich hier? 5 vor 12 kommt der Deutsche an, klebt sich was aufs Flugzeug und führt, will das Land, das Gastgeberland vorführen. Ich finde das peinlich, schlimm, unbedacht und ganz, ganz furchtbar.
Wenn ich ein Tier wäre,
ja,
auch da, ich kann ja nicht mit einem Ding antworten. Fällt mir sofort ein, ich wäre gerne ein Elefant.
Ja.
Aber der kann ja nicht fliegen. Aber eigentlich wäre ich gerne Dumbo, weil der kann noch fliegen.
Ja, dann du darfst Dumbo nehmen. Das ist total in Ordnung.
Ich bin Dumbo.
Ich nehme kein Regenbogen-Einhorn, auch wenn das ich würde, also ich wäre gerne mein Hund.
Flamingo.
Ja, ansonsten ist eine Sache noch wichtig und da müssen wir nochmal drauf eingehen.
Moment, welches Tier ist es denn jetzt?
Ja, bei mir ist es mein Hund.
Ach, dein
also Hund. Ein Hund, der bei uns lebt, weil die haben es wirklich gut.
Das ist schön.
Die haben es gut, die sind im Rudel, sind ja 4 Hunde insgesamt, das heißt, die haben sich als, dass sie sich in einer Sprache unterhalten können, sie kriegen reichlich zu essen, sie müssen relativ wenig tun. Sie können im Bett schlafen, wenn sie wollen. Also 2 von denen schlafen bei uns im Schlafzimmer, einer davon im Bett, aber immer erst ab morgens um 5. Er kommt erst um 5 hoch und legt sich dann dazu. Also unsere Hunde haben wirklich ein tolles Leben. Dann haben wir noch ein Thema, das geht aber ganz schnell vielleicht. Ich lese mal kurz aus der Bild-Zeitung von heute vor. Und es fängt gleich mit einem französischen Satz an, deswegen passt es so schön. C'est pas possible, was so viel heißt wie, das ist ja nicht möglich. In Frankreich ist ein 88 Jahre alter Mann mit einer Weltkriegsgranate im Po in ein Krankenhaus gekommen. Das Gebäude musste teilevakuiert werden, ein Bombenentschärfungskommando sicherheitshalber anrücken. Darüber berichtet Pharmatin. Demnach stand der Rentner am Samstag in der Notaufnahme des Klinikums Saint-Mus in Toulon. Nach Informationen des Portals sagte der Franzose bei der Anmeldung, er habe ein Projektil im Hintern. Und dann sieht man diese Granate auf dem Foto. Diese Granate aus dem Ersten Weltkrieg entfernen Ärzte aus dem Po eines 88-Jährigen. Was ist da schiefgelaufen? Ist es ein Blindgänger? Oder die Granate ist, vielleicht ist es eine deutsche Granate, weil dann ist sie im Arsch.
Ja, der Mann hat aber Feuer im Hintern.
Was ist bloß los mit der Welt?
Aber ich habe ja einen Bekannten, der arbeitet im Krankenhaus, der hat mal erzählt, was die da so alles so rausholen. Also dass
ja.
Leute sich so in Öffnung einführen, ist schon, das ist aber eine Granate.
Vielleicht ist es ist ein alter Mann gewesen, der war 88, vielleicht hat irgendjemand zu ihm gesagt, guck mal, die Granate, die ist kaputt, die ist für den Arsch. Und dann hat er das wörtlich genommen.
Ich mache mir jetzt wirklich Sorgen, weil ja in Deutschland so viel Munition verschwunden ist. Es fehlt eine Menge.
Es war so skurril, dass man denke, man muss auch solche Momente mal teilen. erfreuen, dass man selber noch nicht auf der Schwelle ist. Das ist eine gute Nachricht.
Ja, sehr schön. Ja. Ach Mann, das war jetzt aber ein schöner Schluss. Weißt du, was wir gar nicht gemacht haben?
Nein, was?
Wir haben uns wieder gar nicht begrüßt. Aber deshalb könnten wir ja uns jetzt zumindest schön verabschieden.
Dann machen wir das. Dann lass uns doch einfach formvollendet verabschieden. Meinst du, ich darf mir was wünschen?
Ja.
Ich würde mir wünschen, von jedem unserer Zuhörer, dass er 10 Leuten diesen Podcast schenkt.
Ja, sehr schön.
Weil er einfach 10 Freunden schickt.
Ja.
Weil ich habe gehört, tatsächlich, die Idee kommt daher, ich habe einen Freund, der hört uns immer zu. Und er sagt, weißt du, ich fahre immer mit euch zur Arbeit, ist immer so eine Dreiviertelstunde, die ich brauche. Und dann fahre ich immer mit euch. Und das ist wie, und wir haben neulich drüber geredet, es ist wie, als ob ich in der Bahn sitze und höre 2 Leuten beim Quatschen zu. Und ja. Ich finde es total toll, dass das konzeptlos ist, dass man auch nicht genau weiß manchmal, wie die jetzt eigentlich da hinkommen. Aber es ist einfach total unkompliziert, unterhaltsam. Und wenn es jetzt um so, sag mal, um diese politischen Themen geht, dann seid ihr so irgendwie so normal. Und ich habe so das Gefühl, ich höre normalen Menschen einfach zu und ich nick zwischendurch immer mit dem Kopf und mir macht das ein gutes Gefühl. Und der hat dann gesagt, ich schicke das den Leuten einfach zu Weihnachten, da sitzen alle zu Hause, da schicke ich jetzt einfach mal 10 Leuten euren Podcast. Darf ich das machen? Da habe ich gesagt, das darfst du auf jeden Fall machen. Deswegen komme ich drauf.
Der Podcast ist ja nur so abwechslungsreich und so verschoben, weil wir beide Projektile im Arsch haben.
Ja, aber ich nur Kleinkaliber, Entschuldigung.
Bei mir kannst du einen Panzer drin wenden.
Ah. Ah.
Ah, ich krieg zu viel. Mein lieber Boris, alles Liebe, alles Gute. Die gute Nachricht am Schluss, wenn ich auf eine einsame Insel gehen würde und das alles jetzt, was ich vorhin gesagt habe, würde gar nicht existieren, dann würde ich dich mitnehmen.
Ja, ich würde dich auch sofort mitnehmen. Es wäre sogar in unserem Häuschen auch auf jeden Fall immer ein Zimmer frei. Da könntest du deine Familie auch mit reinstecken.
Ja, guck mal, siehst.
Und die Ratten.
Ja, danke. Mach's gut, mein Lieber.
Und denk dran, ne? Daruba Girl von Kenny Chesney.
Ja.
Wir posten oben drunter.
Sehr schön.
So machen wir das. Tschüss.